Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1 Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Vielleicht haben Sie diese Zahl schon mal irgendwo gehört. Sie hört man immer wieder mal, diese Zahl. Denn das ist genauso eine potenzielle Katastrophe für unseren Planeten wie der Klimawandel. Die Weltgemeinschaft, die hat sich auf dem Biodiversitätsgipfel vor ein paar Monaten darauf geeinigt, mehr dagegen zu tun, mehr für den Artenschutz zu tun, mit mehr Geld, mit mehr Schutzgebieten. Aber Umweltschutzorganisationen, die sind skeptisch, ob das reichen kann. Vielleicht kann der Bericht, den der Weltbiodiversitätsrat heute vorgestellt hat, noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Da geht es aber weniger um Zahlen, sondern es geht um Grundsätzliches. Es geht um die Werte der Natur. Also es geht darum, welche Bedeutung wir der Natur zumessen und wie sich das auf die Artenvielfalt auswirkt. Eine Kernaussage: Die Werte der Natur, die werden in politischen Entscheidungen oft vernachlässigt. Was das genau bedeutet, das kann uns Julian Rohde erklären. Er ist Umweltökonom am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und einer der Mitautoren dieses Berichts. Hallo, Herr Rohde.
Hallo, Herr Randow.
Die Werte der Natur werden in politischen Entscheidungen oft vernachlässigt. Was heißt das?
Nach wie vor sind wir auf einer Entwicklung, die Arten weiter zerstört, Natur zerstört, die nicht nachhaltig ist. Und dieser Bericht sagt nun grundsätzlich, dass ein Grund für diese Entwicklung ist, dass wir einfach noch nicht genug uns der Werte der Natur bewusst sind und sie auch entsprechend umfassend in alle möglichen Entscheidungen mit einbeziehen.
Was heißt das aber, die Werte der Natur? Wir sehen die Natur nicht als das an, was sie ist, unser Lebensspender, die Grundlage unseres Lebens?
Genau, ein Stück weit ist es das. Sehr lange wurde ja der Naturschutz über den Eigenwert der Natur begründet. Artenschutz wird betrieben, damit keine Arten aussterben. Nationalparks gegründet, um wirklich Natur Natur sein zu lassen. Und oft eben mit der Begründung, dass sie hat einen Wert an sich und ist schützenswert. In den letzten 2 Jahrzehnten kam viel mehr in der Debatte der ökonomische Wert der Natur in den Vordergrund. Da wurde gesagt, ja, schön und gut, auf jeden Fall gibt es diesen Eigenwert. Aber auch aus wirtschaftlichem, ökonomischem Interesse für die Menschheit ist es gut, die Natur zu schützen. Zum Beispiel, wenn wir die Fische ausrotten, dann haben wir einfach nichts mehr zu essen aus dem Meer. Und das sind Ertragsverluste, das sind auch ökonomische Werte, die da eine Rolle spielen. In der letzten Zeit kam allerdings hinzu auch noch so eine bisschen Sorge, dass das einfach zu eindimensional wieder ist und es durchaus auch noch andere Beziehungen zur Natur gibt, die einbezogen werden müssen. Zum Beispiel denken Sie mal an, Sie wachsen auf und da ist ein Baum in Ihrem Garten, der wächst mit Ihnen, zu dem, da hängt Ihre Schaukel dran, zu dem haben Sie ein bestimmtes Verhältnis. Das sind gewisse Sachen, die haben eine Identität oder eine fast freundschaftliche Beziehung, kann man sagen. Das ist was anderes als dieser rein instrumentelle Wert eines Nutzens ökonomisch. Und so gibt es viele Völker, wo alles Mögliche heilig ist in der Natur, gerade sehr naturverbundene Völker, indigene Völker, die sehr nah an der Natur, mit der Natur leben und ganz bestimmte Beziehungen haben, die auch eine Rolle spielen über diese instrumentellen Werte hinaus.
Jetzt muss man natürlich sagen, der Baum in meinem Garten, den kenne ich, den Regenwald, der weit weg ist, zu dem habe ich überhaupt keine Beziehung. Die Frage ist dann natürlich, wie können denn diese Werte von diesen indigenen Völkern zum Beispiel jetzt hinüberschwappen in politische Entscheidungen zum Beispiel von Ländern der großen Industrienationen?
Das ist in der Tat eine große Herausforderung. Ich meine, selbst dort in Brasilien oder in diesen entfernten Ländern, natürlich gibt es da Entscheidungsprozesse und die sollten eben entsprechend solche Werte mit einbeziehen und sind teilweise noch sehr weit davon entfernt. Aber auch unsere Entscheidungen, sei es Konsumentscheidungen oder sonstige Investitionsentscheidungen, haben oft Auswirkungen am anderen Ende der Welt. Und da zum Beispiel ist ja jetzt der Versuch, dass Unternehmen, große Unternehmen, ihre Auswirkungen auf die Natur und andere Umweltaspekte besser offenlegen müssen, wirklich die gesamte Lieferkette betrachten sollen. Das wäre ein Versuch zu gucken, dass man auch von hier aus mit einbezieht, was sind da für Auswirkungen am anderen Ende der Welt, um dann zum Beispiel den Konsumenten informierter, hoffentlich bessere Entscheidungen treffen zu können.
Aber Herr Rohde, Konsum- und Kapitalismuskritik gibt es ja schon jede Menge, auch im Hinblick auf die Artenvielfalt, auch im Hinblick auf den Naturschutz, auf den Umweltschutz. Inwiefern kann Ihr Bericht dann hier einen Unterschied machen?
Ja, ob er einen großen Unterschied macht, das hoffen wir natürlich alle. Er versucht erstmal, diese Themen wieder in Debatte zu bringen, auch auf die Dringlichkeit hinzuweisen und einfach auch Methoden mit an die Hand zu geben, wie man in verschiedenen Entscheidungsprozessen diese Werte besser beachtet. Also es gibt auch ein Kapitel zur Methodenvielfalt, wo dann eben gezeigt wird, diese Möglichkeiten gibt es. Hier könnten Sachen mit ökonomisch betrachtet werden. Hier gibt es andere Methoden, mit denen man diese Werte betrachten und erfassen kann und auch konkrete Möglichkeiten, wie man das in Gesetzgebung oder andere Regularien mit einbeziehen kann. Ich hatte gerade das angesprochen von der Offenlegungspflicht von Unternehmen. Zum Beispiel andere Ansätze sind, wenn man der Natur gewisse Rechte auch zuspricht. Da gibt es durchaus Beispiele weltweit und solche Beispiele werden halt auch aufgezeigt, dass in Neuseeland dann im Fluss eben ein gewisses Recht auch vor Gerichten hat oder dass zukünftige Generationen Vertreter an Entscheidungsprozessen quasi haben. Und solche Möglichkeiten institutionell für Entscheidungsprozesse auch diese Werte mit einzubeziehen, werden auch aufgezeigt in dem Bericht.
Sind Sie optimistisch, dass das passieren kann? Zum Beispiel, wenn Sie sagen, wir reden darüber, der Natur auch ein Recht zu geben, also im Sinne von ein Recht im justiziablen Sinne.
Nun, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen entfernt, aber ich bin optimistisch, bleibe optimistisch. Es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig, als hoffnungsvoll zu bleiben und weiterhin einfach zu versuchen, entsprechend das Richtige zu tun und Sachen anzuregen, gerade aus wissenschaftlicher Sicht. Ich meine, wir sind ja auch angehalten, als Wissenschaftler nicht preskriptiv zu sein, sondern Möglichkeiten Raum aufzuzeigen. Und dann gibt es dann natürlich viele verschiedene Ansätze und Denkweisen, wie wir wirklich in eine nachhaltige Zukunft kommen, die Natur auch wirklich schützt
und schaffen,
als unsere Lebensgrundlage.
Und schaffen wir das, Herr Rode, auch die Natur zu schützen und gleichzeitig unser Wirtschaftssystem beizubehalten?
Tja, es gibt, ich denke mal, in dieser Debatte zwei Hauptlager. Ein Lager sagt, ja, wir schaffen das mit einer sogenannten grünen Ökonomie. Es geht eigentlich nicht darum, das kapitalistische System irgendwie komplett zu überwerfen, sondern mit einem grünen Anstrich zu versehen, wo dann zum Beispiel eben solche Werte der Natur mit einbezogen werden müssen, in den Preisen sich schon widerspiegeln müssen, sodass andere Entscheidungen getroffen werden und man sich in gewissen Anreizen der Regulierung arbeiten kann, dass eben die letzten Endes die Leute motiviert werden, doch sich Natur umweltfreundlicher zu verhalten. Es gibt durchaus andere Stimmen, die sagen, nein, das wird nicht reichen. Langfristig gibt es keine Möglichkeit, immer Wachstum zu gewährleisten. Es muss ein gewisses Endwachstum geben und wir müssen unsere Lebensstile wirklich grundlegend ändern und überdenken. Und das kann auch nicht ohne Verzicht passieren.
Und Sie, Herr Rode, gehören Sie zur ersten oder zur zweiten Gruppe?
Ja, ich schwanke da immer so ein bisschen hin und her. Man sieht sich ja auch selbst einfach immer, reflektiert die eigenen Entscheidungen im Lichte dieser Sachen. Und wie schwierig es ist, zu verzichten, ist natürlich auch ganz offensichtlich. Und man hofft, also ich bin nur guter Hoffnung, dass es reicht, weil es auch leichter ist, in unserem jetzigen System an ein paar Stellschrauben zu drehen und das dann noch hinzukriegen. Aber irgendwie glaube ich eigentlich auch, müssen auf jeden Fall doch tiefgreifendere Veränderungen auch eine Rolle spielen. Und das ist auch dieser Begriff transformative Veränderung, der wird auch immer größer in der Debatte. Und was dann das bedeutet im Sinne von wirklich schwierigen Entscheidungen auch für die Politik, das gibt auch dazu gibt es übrigens auch ein neues Assessment, was sich mit diesen Fragen beschäftigt, die in dem Wertebericht jetzt durchaus angesprochen werden, aber worauf dann aufgebaut wird.
Wir haben hier erstmal über die Werte der Natur gesprochen. Julian Rode war das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Umweltökonom am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und einer der Autoren dieses Berichtes des Weltbiodiversitätsrates über die Werte der Natur. Herr Rode, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.